Willkommen zu Social Media und Funnel Marketing. Einmal pro Jahr ist es soweit. Dann entscheide ich mich für eine Fortbildung. Dieses Jahr habe ich mich entschieden für eine Storytelling Masterclass und zwar bei Uwe Walter. Er ist einer der Menschen, die man meistens nicht sieht, obwohl sie ganz, ganz viele Effekte haben. Er arbeitet sehr viel für die RTL-Gruppe und er arbeitet auch ganz, ganz viel für große Medienunternehmen im Management. Er coacht Menschen dabei, sich selbst ihre eigenen Geschichten zu erzählen und er hat mir in einem kurzen Interview von ungefähr 24 Minuten beantwortet, warum wir manchmal Geschichten erzählen, die gar keinen Hauptteil und gar keinen Schluss haben, wie wir besser Geschichten erzählen können für unser Social Media und warum manche Stories einfach besser verkaufen. Tja, ich hoffe, du hast eine interessante Zeit und jetzt geht's gleich los. So, also, wer ist Uwe Walter?
Ja, gute Frage. Also ich finde, es gibt tausend Dinge, die man dazu sagen könnte. Oder nicht man, sondern ich dazu sagen könnte. Sag mal, der vordergründigste ist vielleicht, dass ich ein Coach bin fürs Geschichtenerzählen. Das wäre eine Variante. Eine andere Variante ist, ich heiße ja Uwe und Walter. Uwe heißt das Schwert der Klinge oder sag mal, die Schneide der Klinge. Und das passt ganz gut zu mir, weil ich so ein sezierender Mensch bin. Ich mag das, Dinge zu zerlegen, ja, so in die Bestandteile und zu verstehen, wie das funktioniert. Und Walter ist ein Name, das ist der Name meiner Familie. Und der war sowas wie ein Verwalter früher im Krieg. Also es ist eigentlich ein Name, der aus der Militär kommt. Und der Name Walter, ich komme ja von der Schwäbischen Alb. Das ist ein Name, den wir zurückverfolgen können, halt bis ins 16. Jahrhundert, meine Familienstämme. Und die kommen so quasi immer vom Fuße der Alb. Also, und da ist es halt so, ich habe ein Selbstbild, es gibt ein Fremdbild. Und wenn man auf die Schwäbische Alb geht und man sagt, zu wem gehörst du? Man sagt, ich gehöre zum Walter Christian, ja, dann hat man da schon Vertrauen und bekommt dann, kann dann übernachten, ohne dass man die, also Kreditkarte angeben muss, weil man gehört ja zu dieser Walter-Dynastie. Also, wenn man so fragt, also wer ist Uwe Walter? Ja, da gibt's viel zu erzählen und es gäbe unendlich viel Schönes zu erzählen, denn tatsächlich ist ja so, dass ich ein Leben lang daran arbeite, meine Identität zu bauen. Wer ist denn der Uwe? Ich bin Ehemann, ich bin Vater von zwei Kindern, ich bin Sohn, natürlich. Meine Frau nannte mich vor kurzem Enthusiast und ich glaube, das trifft auch ganz stark auf mich zu. Enthusiast ist jemand, der, da steht das Wort Theo drin, wie Gott, also jemand, der das sozusagen den Gott hineinhaucht in etwas oder der die Inspiration gibt. Das gehört auch zu mir. Und wenn du mich fragst, auch wer ist Uwe Walter, dann gibt es den Uwe Walter sozusagen aus der Vorgeschichte über die tausendjährige Geschichte seiner Familie, die unheimlich spannend ist. Und es gibt den Uwe Walter mit seinen 53 Jahren, der jetzt gerade in München lebt und 53 Jahre Dinge erlebt hat, gehört hat und gedacht hat und ausgesprochen hat oder auch noch nicht gelebt hat. Und dann gibt es noch den Uwe, der kommen wird. Und ja, ich glaube, das alles macht das Thema Mensch aus. Ja, und es gibt das, was ich über mich erzähle, also dass ich mündlich erzähle und das, was ich vielleicht schriftlich auf einer Webseite darstelle. Aber wie man schon merkt, es hat alles, also ich habe jetzt allein nur über meinen Namen philosophiert und genauso sollte jeder Mensch über seinen Namen philosophieren, denn kein Name ist umsonst. Jeder Name hat eine Geschichte, ob man jetzt den mag oder nicht mag. Ich finde, jedes Unternehmen hat eine Geschichte, Marken haben Geschichten. Es gibt zum Beispiel diese wunderbare Blue Ribbon Company, die kennt kein Mensch. Das war die 7 Jahre lang die Firma, die Phil Knight gegründet hatte, bevor er den Namen geändert hat in Nike. Und Nike kennt heute jeder, ist die Göttin des Sieges. Und die Blue Ribbon Company, Blaues Band Company, die war schon wirtschaftlich erfolgreich, aber sie war kein Hit. Jetzt aber im richtigen Namen wurde sie ein Hit. Und so ist auch Apple, ist ja der Name für den Sündenfall, weil Steve Jobs ja ein Fan war der christlichen Kirche. Insofern ist die banale Frage, wer ist Uwe Walter, die ist auf der einen Seite banal, aber sie ist natürlich auch hochphilosophisch und ich kann nur jedem, der sich mit Geschichten erzählen beschäftigt, raten, den Namen ernst zu nehmen und sich viel über den Namen Gedanken zu machen. Gerade eben habe ich einen beratlichen Vorstandsvorsitzenden eines Konzerns und Weltkonzern und ich überlege mit ihm gerade, ob wir den ganzen Namen ändern, ob wir den Namen überhaupt noch erzählt bekommen, wie er ist. Weil der Name ist, die Produkte sind berühmt, aber der Name der Firma nicht. Und so einen Namen zu ändern nach 40 Jahren ist schon keine kleine Nummer, kostet auch viel Geld, könnte aber den Durchbruch bedeuten. Also insofern ist für mich die Identitätsfrage eine riesige Frage, also in jeder Hinsicht.
Sehr schön. Wie erklärst du deinen Beruf als Storyteller deiner Mutter?
Ich glaube, ich bin ein Apfel vom Baum meiner Mutter. Meine Mutter war lebenslang Heilerziehungspflegerin und hat dann irgendwann noch eine Ausbildung gemacht als Geschichtenerzählerin, also als Märchenerzählerin. Und ich erinnere mich immer als Kind, dass ich immer in diesen Heilbüchern, also Heilung durch Erzählen, Heilung durch Reden, Heilung durch was weiß ich alles, dass mich das total fasziniert hat. Also für mich ist das Dienen an einem einem Menschen zu dienen oder einem Menschen zum Wachstum verhelfen oder Geschichten zu erzählen, die erbaulich sind, das ist für mich ein unglaublicher Traum. Also Geschichten sollten aufbauen, im wörtlichen Sinne. Ja. Und ich muss keine großen Anstrengungen unternehmen, um meiner Mutter das zu erklären, was ich von Beruf habe, weil sie ja den selber hat, ja, und sie mein Vorbild ist. Aber ich war jetzt gerade wieder bei ihr zum 75. Geburtstag und im Regal stehen so Bücher wie Der Weg zu sich selbst oder Garantiert erzählen lernen oder Schreiben üben oder Malen lernen und so weiter. Weil meine Mutter lebt heute als Künstlerin, macht unglaublich schöne Plastiken, Skulpturen, Malereien und schreibt eben auch viel. Und ich merke halt, das ist eins. Also ich habe das von ihr gelernt und sie ist eine brillante Zuhörerin. Und ich glaube, bei mir fing das komplett an mit dem Thema Zuhören. Also ich würde mich noch mehr als Storyteller, vielleicht noch mehr als Story-Zuhörer bezeichnen. Und ich weiß noch, wie der CEO mich nachts zum Hotel gebracht hat nach unserem Coaching und im Sitzen in seinem Q7 mit ich weiß nicht, 500 PS und so und so ein lauter Motor, ja, sagt er zu mir: Uwe, du kannst unglaublich gut zuhören. Und das hat mich sehr geehrt und das stimmt. Also der hat das Gefühl, wenn er mir was sagt, dass ich jedes Wort verstehe und verstehe, was er meint, wo er hin will und das dann entsprechend gut sortieren kann und dann anreichern wieder mit einer Idee, was könnte die Story sein oder wie können wir die Story umsetzen. Weil letztlich der Erfolg eines Unternehmens hängt immer davon ab, wie es sich erzählt und wie es die Mitarbeiter gewinnt, wie es die Mitarbeiter motiviert, wie es die Kunden gewinnt, wie es die Kunden motiviert, wie die ganze Story aufgebaut ist als Konzern. Ja, ist alles ein Storytelling und er ist ein göttlicher Storyteller, dieser CEO, und deshalb arbeiten wir so erfolgreich schon seit Jahren zusammen.
Jetzt wissen ja alle, ich bin viel auf Facebook und Co. unterwegs. Welche Geschichten punkten für dich in Facebook, Social Media und Co. eigentlich? Weil ich habe oft auch den Eindruck, wir haben da gar keine richtigen Geschichten, die wir erzählen.
Also generell würde ich sagen, dass Social Media eher ein Status-Media ist als ein Social Media. Es geht weniger darum, wie ich Empathie einem anderen Menschen gegenüberbringe oder wie ich die Geschichte mit ihm teile. Es geht eher darum, wie ich zeige, dass ich toll bin. Also ich demonstriere meinen Sozialwert und den versuche ich ständig hochzuhalten. Nach dem Motto, guck an, wie toll ich aussehe, schau, was ich gerade für neue Schuhe habe oder wo ich gerade arbeite oder an welchem schönen Urlaub ich bin. Also man versucht eben lückenlos den Sozialwert hochzubringen. Und wir haben Todesängste vor Mängelerlebnissen. Heute geht es mir nicht gut, heute habe ich Probleme. Das macht kulturell einen großen Unterschied zu Kanada und USA. Wenn beispielsweise in Kanada oder in USA Social Media erzählt wird, dann wird da ganz persönlich erzählt von der Mutter, wie sie gerade mit ihren Kindern kämpft in der Schule, dass sie gute Noten bekommen, dass der Sohn heute reinkam mit schlechten Note. Da wird total authentisch wirklich erzählt. Das fällt uns kulturell ganz schwer. Wir sind ein sehr kleines Land, sie sind sehr, sehr eng besiedelt. Wir haben sofort, wenn einer einen Mangel hat, dann lassen wir den sogar ein bisschen eher außen vor. Wir sind vorsichtig. Also wir tun uns kulturell schwer, ehrlich zu erzählen. Ich hatte unlängst ein Gespräch mit einer Freundin meines Bruders von früher. Die ist so 1,90 Meter groß, die ist Anfang 50. Die ist seit ihrem 30. Lebensjahr beruflich nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Ist ein Frührentner, also eigentlich ein ganz schwieriger Fall. Wenn ich mit ihr am Tisch sitze und in Ruhe rede und sie offenbart ihre Menschlichkeit, ihre Sehnsüchte, ihre Ängste, so ganz persönlich, dann ist es ein ergreifendes, tiefes Gespräch, ja, Wunderschön. Ich hätte jetzt Hemmungen, das in der Öffentlichkeit zu erzählen. Oder auf Social Media. Und ich glaube, sie hätte vielleicht auch Hemmungen, das mit anderen zu teilen. Nach dem Motto, das ist doch meine persönliche Geschichte, das will ich nicht, dass andere das wissen. Man hat Angst, dass andere da vielleicht dann, dass andere das dann nicht wertschätzen. Also ich würde mir wünschen, dass ich in meinem Leben viel dafür tun kann, dass wir alle mehr Mut haben, unsere Mängel zu erzählen, unsere schwachen Seiten, unsere Ängste, unsere Niederlagen. Also fast schon ein bisschen wie so Fuck-Up-Nights. Und dass wir da mehr Spaß dran hätten, das zu erzählen. Das würde das Statusmedium, ja, Social Media, dann auch wirklich soziale machen. Aber kulturell ist es bei uns einfach recht schwer. Das ist so ein Punkt, der mir da auffällt. Ich glaube allerdings, eben die große Kunst ist so eine Selbstentblößung. Ja? Also die Adele, die hat ja mit dem Lied Someone Like You, da hat sie gesagt, da stand ich wie nackt auf der Straße und habe erzählt, wie ich verlassen wurde, ja, und wie ich den vermisst habe und wie ich damit überhaupt nicht klar kam. Es war einer ihrer größten Erfolge halt, genau weil sie damit umgeht. Also ich würde mir wünschen, ich wünsche mir es für mich selber, für andere auch, dass wir da hinkommen, mehr da hinkommen. Und ich glaube, ich werde auch da mehr hinkommen. Aber das ist ein Prozess. Ich glaube, es geht nicht immer nur darum, ob man etwas erreicht hat, sondern ob wir danach streben, dahin zu kommen, dass wir ein sozialeres Medium werden oder ein emotionaleres Medium werden.
Oder dass wir uns eben gesellschaftlicher orientiert, weil Social Media heißt ja eigentlich Gesellschaftsmedium. Ne? Eigentlich. Als Gesellschaft quasi offener werden für Schwächen. Das ist eine interessante Idee, wie ich finde.
Das Problem ist halt, wir leben vom Erfolg. Ja. Eine Fußballmannschaft lebt davon, dass sie die beste Mannschaft ist. Es gab jetzt einen Artikel mal vor 2-3 Jahren über die schlechteste Fußballmannschaft Deutschlands. Die gab es wirklich, einen Artikel. Und das ist wirklich eine Mannschaft, die hat so viel Gegentore kassiert und so viele Niederlagen in einer Saison gehabt, wo man sich gefragt hat, wieso spielen die überhaupt noch zusammen? Und das ist natürlich, finde ich, echt edel, dass man immer noch Fußball spielt, obwohl man so oft verloren hat und so viele Gegentore, und zwar so viele Gegentore wie keine andere Mannschaft in Deutschland, ja. Aber das ist schon wieder eine tolle Story. Aber es ist halt so, Evolution handelt ja vom Überleben, eigentlich vom Superlativ. Wie mache ich es richtig? Aber Geschichten handelt ja auch immer vom Ein- und Ausatmen und von Höhen und Tiefen. Und wenn ich halt wenn ich keine Tiefen habe, habe ich auch keine Höhen mehr. Dann hätte ich ja auch gar keine Struktur mehr. Und ohne diesen Rhythmus von Tag und Nacht und Ein- und Ausatmen werden auch die Nerven überreizt oder auch der Dopaminhaushalt, ja, der muss, also wenn ich überreizt werde, auch im Adrenalin, dann mache ich schlapp. Also wenn ich mehr als 3-4 Minuten Adrenalin ausstoße bei einer Actionsequenz, dann bin ich platt. Also da muss wieder ein Wechsel kommen und wieder eine Entspannung kommen. Also man braucht ein rhythmisches Erzählen, ja.
Wir versuchen ja alle Dinge zu verkaufen, so funktioniert unser aktuelles Wirtschaftssystem. Was sollten wir denn beim Storytelling rund um das Thema Verkaufen, Verkaufsfunnel beachten? Weil dort könnten wir auch vieles mit Geschichten besser erzählen, denke ich.
Ich glaube, also, da fallen mir mehrere Sachen dazu ein. Das eine ist, ich habe oft Vertriebsseminare, wo Verkäufer drin sind. Und die großartigen Verkäufer sind natürlich super Storyteller. Die können sich auf jedes Publikum, auf jeden Kunden einstellen und wissen immer die richtigen Geschichten. Und die konvertieren. Und natürlich haben sie über Jahre so viele guten Geschichten und Vorteile, USPs, generieren können, dass sie, sage ich mal, mit 20 Jahren Berufserfahrung einfach unschlagbar sind. Sie machen dann zum Teil 4-5-mal so viel Umsatz wie ein vergleichbarer Kollege. Aber alle Versuche, sogenannte Storybooks zu bauen, das heißt, wo quasi pro Seite in einem Heft eine verkaufswirksame Geschichte erzählt wird, man baut dann ein Heft zusammen mit 50 verkaufswirksamen Geschichten, hat bis heute nicht funktioniert, weil die Verkäufer ihre Geschichten nicht teilen wollen mit anderen. Weil das ist sozusagen ihr Werkzeugkoffer, das ist ihr Geheimnis. Das ist sozusagen ihre goldene Waffe, ja? ihr Gold Nugget, das ist ihr Machtinstrument. Das wollen sie auf gar keinen Fall teilen. Also für mich brauche ich verkaufswirksame Geschichten, die konvertieren. Und ich würde sagen, meistens reicht eine starke verkaufswirksame Geschichte, um jemanden zu überzeugen. Jetzt ist aber heute die Auffassung, die ich auch teile, dass man solche Verkaufsprozesse nicht alles konzentriert auf einen einzigen Turnaround, also auf eine einzige Konvertierung, die in einer Sekunde stattfindet. Und dann, was man dann macht, ist, dass man halt mit Geschichten anfängt, also man Geschichten erzählt, über eine gewisse Zeit Vorteile erzählt, vielleicht sogar den Launch vorbereitet, wie es ja häufig, beispielsweise Apple macht, die sagt, in 3 Monaten launchen wir etwas, dann gibt es eine Gerüchteküche, die gefördert und geführt wird. Und dann baut sich so ein Storytelling auf und am Ende wollen alle wissen, was an dem Tag rauskommt. Also es ist so eine Art Mystery-Marketing. Also das ist für mich ein sehr guter Weg. Generell würde ich sagen, ein Fan, also man sollte immer versuchen, dass man einen Kunden auch zum Fan macht. Und der Unterschied zu einem normalen Kunden zum Fan ist halt, dass beim Fan halt viel mehr Neuronen verbunden sind. Das ist ein richtiges Neuronenkonzert. Ein Kunde, oder ein Fan, der über FC Bayern erzählt, der kann den ganzen Tag über FC Bayern erzählen. Der kann die Menschen erzählen, der kann die Geschichten erzählen, die Aussprüche erkennt, die Spiele. Fragt aber jemanden anderen, sag mal, kennst du meinetwegen, SC Paderborn? Da sagen die meisten, ich habe noch nicht mal den Namen gehört und geschweige denn, dass ich einen Spieler kenne. Das heißt, wenn ich erfolgreich Markenmanagement mache, und um viel Konvertierung hinzubekommen, muss ich den Kunden anfüttern mit vielen Geschichten. Im Idealfall würde ich eine Geschichte haben über die Gründung, ja, also eine sogenannte eine Founding Story. Also wie sind wir entstanden oder wie wurde ich Coach? Ich würde immer eine Geschichte haben, was machen wir eigentlich? Oder was ist unser bestes Produkt? Wir würden immer Kundengeschichten erzählen, so wie das zum Beispiel...
Testimonials,
ja. Mhm. Wie es Rezensionen, wie es zum Beispiel Amazon hat, wo ich mich bis heute frage, warum Limango oder auch Zalando das nicht benutzen. Deren Story ist immer der Rabatt. Also die Marke muss einen leuchtenden Namen haben. Meinetwegen, es wäre jetzt Nike, dann ist es halt eine leuchtende Marke, aber dann darf das Produkt schon nicht heißen 17-23-45, sondern es muss heißen halt Thunderbolt oder sowas, ja, der Schuh. Und dann muss aber eigentlich noch eine Geschichte hin. Nur die Geschichte bei denen lautet halt immer ausschließlich, fast ausschließlich, Rabatt 79%. Und es konvertiert. Das führt aber dazu, dass sich der Rabatt wie so eine tödliche Schraube, es wird immer noch billiger und noch wertloser. Und natürlich stellen alle beim selben Hersteller in Taiwan oder Myanmar die Schuhe dann her. Und es ist ein tödlicher Kreislauf. Man merkt, die kämpfen gegens Verrecken. Und man muss sagen, Ein günstiges Handy heute kostet, ein gutes Smartphone kostet heute 150 Euro, aber wenn Apple die halt für den Preis von 10-fachen Preis verkauft, für 1500, in hoher Ausstattung, mit hoher Qualität, also meinetwegen das iPhone 10, dann schaffen sie es nur durch ihr Markenmanagement. Markenmanagement heißt da Stories ohne Ende. Stories zur Herstellung, Stories zum Material, Stories der Ingenieure, Stories ohne Ende, die ganze Marke. Also ich kann, je mehr Stories ich habe, desto besser kann ich den Preis hochsetzen. Habe ich keine Stories, dann bleibt mir nur noch das Differenzieren über das preisgünstige Modell und über den evolutionären biologischen Effekt der Einsparung, also über den Schnäppchenpreis, also über den Rabatt. Das ist aber sehr tödlich, sehr amerikanisch, aber führt eben nicht zur Kapitalbildung. Also da schafft man letztlich kaum zu überleben.
Vor allem man schafft damit ja eigentlich nur einen kurzen Effekt. Ne?
Richtig. Also und man sieht es ja, dass selbst Aldi, Lidl, die immer die Marktführer waren in günstig, dass die halt immer mehr Stories aufwerten. Die Böden werden besser, die Verpackungen werden besser. Sie haben die besten Testurteils. Wenn es heute darum geht, das Sonnenmilch zu kaufen, dann ist die Sonnenmilch von denen 10 viel besser im Stiftung Warentest oder auch bei Ökotest als die teuren Hersteller. Aber sie gehen halt in allem, die Kleidung der Mitarbeiter, die Kassensysteme, alles geht viel mehr auf Qualität bei denen. Also die machen eher so ein Upgrade. Ja, weil sie wissen, die Story entscheidet nachher um den Preis und auch die Bindung.
Was ist dein Lieblingstipp zum Thema Storytelling? Vielleicht ein Fehler, den wir alle jeden Tag machen.
Ich finde, das Schönste oder der größte Tipp für mich ist, zuhören. Also im amerikanischen Storytelling sagt man, 80% ist zuhören, 20% ist Storytelling. Also Storylisting ist viel wichtiger. Und ich merke, das gilt für alles. Höre in deinen Geschäftstermin zu, höre dem Kunden zu, höre deiner Partnerin oder deinem Partner zu. Richtig aktives Zuhören, das kann man sogar richtig üben. Dass man dem anderen quasi sogar Worte wiederholt, also entweder widerspiegelt, 1:1, oder man paraphrasiert, also umschreibt die Worte nochmal und sagt, Sandra, hast du denn das so gemeint? Und du sagst, genau so habe ich das gemeint. Du gibst ihm ein anderes Gefühl, du nimmst ihn komplett wahr. Also wenn du mich so fragst, würde ich sagen, das ist das größte Geheimnis. Nimm die Bedürfnisse der anderen wahr, sammle die, helf ihnen, ihre Identität zu bilden, indem du ihnen aktiv zuhörst. Dann bist du jemand, den man liebt und mit dem man gerne zusammenarbeitet. Und das gilt für alle Arten von Geschäften, die wir machen. Es fängt immer an mit dem glücklichen Kunden und es hört auch damit auf. Ja? Also es steht und fällt immer mit einem Nachfolgeauftrag.
Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Ist der Podcast ja ein bisschen länger geworden, aber ich finde, es ist so wichtig, dass wir uns mal über unsere eigenen Geschichten Gedanken machen und vor allem über die Geschichten, die wir so den ganzen Tag hören und auch die, die wir erzählen oder eben auch nicht erzählen.
Ja, vielen Dank auch für das tolle Gespräch und diese wunderschönen Fragen.
Sehr, sehr gerne.
Mich sehr inspiriert. War ein großes Geschenk.
Dankeschön. So, das war also mein Interview mit Uwe Walter. Wenn du mehr wissen möchtest zu Uwe oder zu seiner Masterclass, empfehle ich dir, google einfach mal seinen Namen oder besuch gleich waltermedia.de und guck dir dort seine Webseite an. Dort findest du auch alle seine Ressourcen rund um das Thema Redaktionscoaching, also besser Geschichten erzählen und natürlich auch seine Storytelling-Seminare, falls du jetzt Lust bekommen hast, dich da in die Richtung weiterzubilden. Und ich freue mich, wenn wir uns schon bald wieder bei meinem nächsten Podcast hören. Aber halt, nicht so schnell, noch bin ich nicht vorbei, noch bin ich nicht durch. Ich muss sagen, vielen Dank für all deine Zeit, für all deine Geduld mit diesem Podcast mit mir. Und vor allem finde ich es so toll, dass ich schon so viele schöne Bewertungen bekommen habe. Vielen lieben Dank dafür. Und falls du diesen Podcast noch nicht bewertet hast, auf iTunes, auf Stitcher, auf... Ach, was gibt's denn noch alles? Wo sind wir noch überall... auf, ich glaube, inzwischen 9 verschiedenen Plattformen. Ich freue mich gigantisch über deine Bewertung. Vielen lieben Dank. Und wenn du eine Anregung hast oder eine Frage einfach hast, die ich beantworten soll, dann schreib mir gerne an info@sandra-staub.de.